ARD.
HR Info Kultur.
Mit Christoph Schäffer. Worum geht es beim Bauen? Menschenfreundliche Räume, gute Gestaltung, Klimaschutz oder maximaler Profit beim Investieren in Böden und Beton? Damit die Baukultur nicht völlig unter die Räder kommt, gibt es Preise für gute Architektur. Als Anreiz für Architektinnen und Architekten, sich um Qualität beim Bauen zu bemühen. Einer der wichtigsten Architekturpreise hierzulande ist der Damm-Preis, den das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt jährlich vergibt. Hier sind die von der Jury ausgewählten 25 besten Bauten in Deutschland gerade in einer spannenden Ausstellung zu sehen. Ich spreche darüber mit dem Kurator Jörg Förster. Und außerdem schauen wir auf die BDA-Auszeichnung für Baukultur in Hessen und auf den schon jetzt preisverdächtigen Neubau des Terminals 3 am Frankfurter Flughafen. Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, kurz BDA, vergibt in Hessen jährlich einen Preis für Baukultur. Damit soll das Engagement von Persönlichkeiten, Institutionen und Initiativen für gute Architektur gewürdigt werden. In diesem Jahr wird der Preis gleich 6-mal vergeben, darunter an das Unternehmer-Ehepaar Reinhard und Sonja Ernst, das mit seiner Stiftung im Denkmalschutz aktiv ist, aber auch selbst Gebäude für das Gemeinwesen errichtet. Herausragend das neue Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden, das im vergangenen Jahr eröffnet wurde und eine einzigartige Sammlung von abstrakter Kunst präsentiert. Das Gebäude selbst stammt von dem japanischen Star-Architekten Fumihiko Maki, Träger des renommierten Pritzker-Preises, der kurz vor der Eröffnung des Museums mit 95 Jahren starb. Yvonne Koch erzählt die Geschichte dieses herausragenden Museumsbaus.
8 Jahre lang mussten die Wiesbadener auf das Museum Reinhard Ernst warten, konnten dafür aber direkt miterleben, wie nach und nach ein ungewöhnliches Gebäude für die Kunst entstand. Das scheint von Anfang an eine gewisse Verbindung geschaffen zu haben. Immerhin gab es schnell auch einen Kosenamen für das Museum, verrät eine Wiesbadenerin.
Es ist ein wundervolles Gebäude. Von außen wirkt es so massiv und wird ja von den Wiesbaden als Zuckerwürfel bezeichnet.
Dann, Ende Juni, war es endlich soweit. Eröffnung. Und für die über 4000 Besucher gab es die Tickets sogar umsonst. Denn dem Stifter-Ehepaar des Museums, Sonja und Reinhard Ernst, ist es wichtig, gerade die Menschen für Kunst zu interessieren, die das bisher noch nicht tun.
Wir hatten zu Hause keine Beziehung zu Kunst. Ich bin selbst mit 40 Jahren erst zur Kunst gekommen, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo ich oft im Ausland unterwegs war und es auch mal regnerische Wochenenden gab. Und was macht man dann? Man geht mal in ein Museum.
Damals war Reinhard Ernst schon ein erfolgreicher Unternehmer und hat mit seinen 2 Maschinenbauunternehmen in Limburg enorm gut verdient. Er fing an, Kunst zu sammeln. Genauer gesagt abstrakte Kunst. Und die gerne in besonders großen Formaten. Weil es für solche Kunstwerke aber bisher kaum geeignete Ausstellungsflächen gab, hat der Unternehmer kurzerhand sein eigenes Museum gebaut. Für etwa 80 Millionen Euro. Entworfen vom Star-Architekten Fumihiko Maki. Scheint sich gelohnt zu haben. Jedenfalls sparen die ersten Besucher nicht an Superlativen.
Wirklich sehr überwältigend, auch die riesen Kunstwerke zu sehen und die ganzen Farben. Und das alles auch in Wiesbaden zu haben, ist für die Stadt eine große Bereicherung.
Ich finde die Sammlung wirklich großartig.
Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr überwältigt. Alleine auch von liebevollen Details und der Platzierung. Also schon auch ungewöhnlich, dass hier die Künstlernamen sind ja im Boden quasi eingraviert.
Ja. Die Details. Nicht nur, dass das Erdgeschoss und der Innenhof auch nach der Eröffnung umsonst zu besichtigen sind. Besonders für Kinder wird Kunst hier auch erlebbar im Farblabor und im Kinderstudio. Was offenbar ankommt.
Cool. Da kann man sich so aussuchen, wie man so malen will, welchen Stil und dann einfach so mit bunten Farben da drauf malen. Und bei dem anderen kann man so wie im Stil von anderen Malern malen, also wie die Kunstwerke gemacht haben.
Ganz bewusst will Reinhard Ernst mit diesem besonderen Museum verführen. Kinder und auch Erwachsene. Mit Kunststilen, viel Farbe und neuen Perspektiven. Indem er zum Beispiel ein knallrotes Auto in einem Raum inszeniert, der aber erstmal nur durch Schlitze zu sehen ist. Bis man entdeckt, dass es auch ganz zu sehen ist, aber nur von oben.
Ich bin absolut sicher, dass Kinder hier reinkommen und dann auch irgendwann mal Papa und Mama an der Hand nehmen und mal ins Museum führen. Und das ist genau das, was ich wollte, nämlich das Auto mal von oben zu sehen. Und ich glaube, dass es Kinder mögen.
Kinder, also potenzielle Nachwuchskünstler oder Kunstliebhaber, haben in diesem Museum auf jeden Fall einen besonderen Stellenwert. Vormittags dürfen nur Schulklassen rein, Kinder und Jugendliche immer umsonst. Aber natürlich sollen sich auch Erwachsene mit abstrakter Kunst beschäftigen, wünscht sich Museumsstifter Reinhard Ernst.
Wir möchten viele, viele Besucher und viele Diskussionen. Dafür tun wir alles.
Sagt Reinhard Ernst über sein Museum für abstrakte Kunst in Wiesbaden. Und genau dort, in dem Museumsbau von Fumihiko Maki, wird am 25. Februar auch die BDA-Auszeichnung für Baukultur in Hessen verliehen. Unter anderem an die Reinhard und Sonja Ernst Stiftung. Die besten Bauten in Deutschland werden jedes Jahr vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt ausgezeichnet. In diesem Jahr geht der Dammpreis an das Büro AFF Architekten für einen Kulturbau im Berliner Bezirk Neukölln. Das Spore-Haus schafft öffentliche Räume für die gleichnamige Stiftung, die sich für biokulturelle Vielfalt und für den Wissensaustausch mit dem globalen Süden engagiert. Entwürfe und Modelle von 2 Dutzend spannenden Gebäuden auf der Shortlist des Dammpreises sind jetzt im Deutschen Architekturmuseum zu sehen. Ich habe mit dem Kurator der Ausstellung, Jörg Förster, darüber gesprochen und ihn zunächst nach den besonderen Qualitäten des Preisträgers gefragt.
Das Sporehaus von AFF an der Hermannstraße in Berlin-Neukölln ist ein absolut spannendes Projekt, weil es versucht, ein öffentliches Gebäude zu sein, sich zu der sehr herben Hermannstraße hin zu öffnen. Es hat ein großzügiges Foyer, das wirklich offen ist. Dort gibt es auch eine Gastronomie drin. Gleichzeitig führt das Foyer dann in ein großes Auditorium. Es gibt dort Bereiche im Sporehaus, wo ganz wesentlich so eine Erinnerungs- und Kulturarbeit an die mittelamerikanischen Kulturen stattfindet, mit Ausstellungen, aber eben auch mit Vorträgen. Es gibt dort Räume für Artists in Residence, es gibt eine große Bibliothek dort und eben tatsächlich dieses Öffnen hin, tatsächlich eine Kulturinstitution jetzt nicht als abgeschlossene Einrichtung zu etablieren, sondern eben wortwörtlich als öffentlichen Ort, der gleichzeitig auch eine große Qualität für die sehr vielfältige Bevölkerung dort in Neukölln bietet. Direkt hinter dem Haus, auch das ist so eine ganz spezifische Geschichte, ist ein offengelassener Friedhof, wo es nur noch ein bisschen Restnutzung gibt, aber eigentlich von der Seite her ein innerstädtischer Park, der allerdings jetzt in Gestalt eines ehemaligen Friedhofs daherkommt. Ebenfalls eine historische Erinnerungsspur sind dort ganz markant die Lichtfeuermasten für den Landeanflug auf den ehemaligen Flughafen Tempelhof. Also eigentlich so ein Infrastrukturdenkmal, was dort zu sehen ist. Und insgesamt ist das Gebäude auch von der ganzen Detaillierung und Materialisierung eine absolut spannende Geschichte, ein rötlich eingefärbter Beton im Sockelbereich, wiederverwertete Klinker in der ersten Etage, wo die geschlossenen Ausstellungsräume sind, neuer Ziegel dann im dem oberen geschossen. Im Inneren haben sie auch eine sehr kräftige Materialität, Sichtbeton, der dort ist, aber eben auch Eichenholz, das verarbeitet wurde, verzinkte Gitter, die da sind. Also wirklich handfeste Materialien, die sie haben. Das Gebäude kommt nicht über filigran artifiziell her, sondern wirklich ein Stück Stadtstruktur, die da ist, die sagt, ich bin hier, aber ich möchte in einem permanenten Austausch eigentlich mit dem Stadtteil bleiben.
Das Ganze ist hier in der Ausstellung zu sehen mit 2 sehr schönen Modellen, mit Grundrissen, auch mit einem Film. Also man kann sich das auch ohnehin zu fahren schon gut vorstellen oder als ein anregendes Gebäude vorstellen. Aber es macht eben auch Lust, sich das direkt anzuschauen. Sie haben schon erwähnt, es ist einiges recycelt worden für dieses Gebäude. Auch irgendwelche Möbel oder sogar Waschbecken wurden aus anderen Gebäuden wieder dort integriert. Wie ist das generell mit dem Stichwort nicht abreißen, sondern weiterbauen, umbauen, modernisieren? Ist das ein Trend, der mit Blick auf die Klimasituation in der Architektur sich langsam durchsetzt?
Ja, das merken wir schon seit einigen Jahren beim DRM-Preis immer, wenn wir dann die Projekte nominieren. Es gibt ja immer eine vorläufige Longlist, dann gibt es die definitive Longlist von 100 Planungen, die der Jury vorgelegt werden. Und wenn wir sichten und auch dem nachgehen, was uns Experten dann vorschlagen an Projekten, dafür merken wir, dass einfach viele Gebäude dabei sind, die Transformationen von Bestandsgebäuden sind, die Sanierungen sind, die Umnutzungen sind. Und es spiegelt sich auch bei den 23 Projekten aus Deutschland, die wir dieses Jahr vorstellen, zum Beispiel eine ehemalige Telefonzentrale auf dem Hochschulcampus in Merseburg, die jetzt zu einer Kita umgebaut wurden. Wir haben eine Umnutzung von der Maschinenhalle in Leipzig, wo dann auch Planungsbüros reingezogen sind, mit einer leichten Architektur, die in diese denkmalgeschützte Halle gesetzt wurde. Oder zum Beispiel die Sanierung und Erweiterung der Zentralbibliothek in Mönchengladbach. Nicht einfach nur eine optische Sanierung, eine Pinselsanierung, sondern wirklich eine Erweiterung, dass die Bibliothek jetzt tatsächlich 7 Tage die Woche möglichst lange im Betrieb ist. Ein Ort, wo unterschiedliche Workshops auch stattfinden können und eben nicht nur Bücher ausgeliehen werden. Und das setzt sich fort zum Beispiel dann auch in Dresden mit dem Familienzentrum des Kinderschutzbundes in der ehemaligen, eine Zeit lang war es eine Fahrzeugreparatur, ursprünglich war es mal eine Schokoladenfabrik, die dort in den Räumen war. Oder eben auch die Erweiterung und Sanierung von der Christuskirche in Neumarkt am Oberpfalz. Also das im Bestandhalten von Gebäuden spielt eine ganz große Rolle da drin. Es ist keineswegs so, dass Architektur heute sich darauf beschränkt, schöne neue Gebäude zu bauen, sondern es ist wirklich immer die Frage da, wie kann man mit dem, was an Substanz gegeben ist, weiterarbeiten. Zeigt sich ja zum Beispiel auch in der Gruppe der Finalisten mit der Sanierung von einem Studierendenhaus in der Studierendenstadt Freimann in München, durch Bogewisch Büro, wo tatsächlich in der Sanierung die einzelnen Räume für die Studierenden auch noch vergrößert werden konnten und die energetischen Standards von heute dann getroffen wurden. Also das ist ein ganz großes Thema.
Geografisch sind die Shortlist-Beiträge beim diesjährigen DAM-Preis zu einem großen Teil in Ostdeutschland zu finden, viel auch in Berlin, aber es gibt auch ein hessisches Projekt in Frankfurt, ein Wohnprojekt. Was ist das für ein Gebäude?
Ja, das Frankfurter Projekt von der Baugemeinschaft Gemeinsam Suffizient Wohnen in der Friedberger Landstraße ist insofern ein ganz besonderes Projekt, weil hier war die Fragestellung, wie kann man mit nachhaltigen Materialien, sprich mit einer Holzhybridkonstruktion, das heißt Treppenhaus, klar, das ist aus Beton, aus Brandschutzgründen ausgeführt, ansonsten ist es eine Holzkonstruktion, das Gebäude, und im Zentrum der ganzen Planung stand dann ganz klar der Gedanke, wie kann man die individuelle Wohnfläche reduzieren da drin. Einfach im Hinblick darauf, dass Sie heute statistisch haben, in Deutschland eine Wohnfläche von, ich glaube, 45 Quadratmeter sind es. Kann sogar sein, mittlerweile schon 47 Quadratmeter. Das ist ein Flächenverbrauch, den Sie haben. Hätten Sie das in den 1920er Jahren erwähnt, jeder hätte erklärt, dass Sie jenseits aller Realitäten sind. Aber wir haben heute diese großen Wohnflächen und da ist eben die Frage, wie viel ist tatsächlich notwendig? Also Sie müssen sehen, wenn Sie heute so eine typische Altbauwohnung haben, die hat so ungefähr 75 Quadratmeter, also dass statistisch dann heute nicht mal mehr 2 Personen da drin wohnen. Das waren ursprünglich Wohnungen für ganze Familien gewesen. Und das ist einfach die Frage, wie kann man da verantwortlicher mit dieser Ressource Wohnraum umgehen, und lassen sich auch Gebäude dafür entwickeln, die so angelegt sind, dass unterschiedliche Wohnungsgrundrisse, unterschiedliche Wohnungsgrößen möglich sind. Das zeigt sich eben bei diesem Gebäude an der Friedberger Landstraße.
Es fällt ja auf durch eine sehr eigenwillige Fassade, die so scheinbar transparent ist und sehr farbig. Was ist das Geheimnis dieser Oberfläche?
Ja, diese Fassade, die ist wirklich sehr speziell. Also technisch ist es eigentlich Gussglas und dahinter haben sie farbige Paneele. Aber dadurch entsteht natürlich so eine leicht pastellige Farbigkeit, die, soweit ich weiß, auch wirklich sich darauf bezieht, auf Farbtöne, die bei den Gebäuden in der Umgebung dort zu finden sind. Naja, mittlerweile gibt es einen Neubau dagegen, den man freundlich als unbunt bezeichnen kann. Aber ich selber muss bei dem Gebäude immer so ein bisschen an diese Brausestäbchen denken, die es früher so im Kino gab oder die man als Kind so gerne in den kleinen Tütchen gekauft hat.
Kurator Jörg Förster über die 25 besten Bauten in Deutschland, zumindest einige davon, die jetzt im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu sehen sind, in der Ausstellung zum DAM-Preis 2025. 2 Bücher sind dazu erschienen, der üppig bebilderte Katalog unter dem Titel Deutsches Architekturjahrbuch 2025 und der praktische Architekturführer Deutschland im Taschenformat, in dem die 100 nominierten Gebäude nach Regionen sortiert vorgestellt werden. Beide Bände sind bei Dom Publishers erschienen. Und einen weiteren Architekturbuchtipp habe ich noch, Frankfurt 2000 bis 2009. So heißt der 6. Bildband der wunderschönen, von Wilhelm Opatz herausgegebenen Reihe, die die Nachkriegsarchitektur in Frankfurt jahrzehnteweise unter die Lupe nimmt. Erschienen bei Junius. Wo wir schon bei Büchern sind, in Friedrichsdorf im Taunus wurde gerade die Stadtbücherei neu eröffnet. Der niederländische Architekt Art Vos hat sie bewusst als 3. Ort gestaltet, das heißt als Begegnungsraum abseits von Arbeitsplatz und Wohnung. Das Konzept kommt an, hat meine Kollegin Nina Michalk schon bei der Eröffnung erfahren.
Ich habe mit Ungeduld erwartet, dass die neue Bücherei aufmacht.
Und es ist unwahrscheinlich schön eingerichtet, es ist hell, es ist freundlich, Licht durchflutet.
Das ist dann so ein neuer Place to be. Es erschließt sich ein neuer Ort, das finde ich gut.
Gerade erst hat die Stadtbibliothek am Mittag ihre geschmückten Türen geöffnet. Schon begutachten rund 50 Friedrichsdorfer die neuen Räumlichkeiten. Alle Außenwände der alten Ladenzeile sind aus Glas. Die 600 Quadratmeter sind sehr offen gestaltet. Akzente setzen Regale und kleine gemütliche Wohnzimmerecken. In einer davon sitzt Gernot Halter.
Was ich natürlich hier toll finde, ist, dass man so ein bisschen Begegnungsmöglichkeiten hat. Das war in der alten Bibliothek nicht so gut. Aber hier hoffe ich, dass man sich auch öfter mal treffen kann mit anderen. Das war auch einer der Wünsche, die wir da geäußert haben in der Umfrage.
400 Friedrichsdorfer haben sich vor 2 Jahren an einer Umfrage zu ihrer neuen Bibliothek beteiligt. Gemütlichkeit war ein großer Wunsch. Und diese Beteiligung der Bürger, ein Teil des Konzepts des Architekten Art Voss. Der Niederländer hat sich auf Bibliotheken spezialisiert, für die er mehrere Preise gewonnen hat. Er erschafft sogenannte dritte Orte, in denen Menschen sich neben ihrem Zuhause und dem Arbeitsplatz aufhalten können.
Das sind Orte, die sind niedrigschwellig, frei zugänglich, um die Ecke, wo man andere Menschen trifft, wo man sich aufhalten kann, auch Leute mitbringen kann, verbleiben kann, solange man will, wo die Gebäude der Stadt sich öffnen für die Menschen der Stadt. Und wenn die tatsächlich gut sind, dann werden diese Orte auch ein Teil ihres Lebens.
Neu ist auch die Barrierefreiheit. Bis auf ein Podest, das für Veranstaltungen gedacht ist, ist alles ebenerdig. Ganz anders als in der alten kleinen Bibliothek, die in einem Fachwerkhaus untergebracht war. Büchereileiterin Christina Wachsmuth ist glücklich.
Diese Barrierefreiheit liegt mir so sehr am Herzen. Wir haben auch Kinder im Rollstuhl die Treppe hochgetragen. Das haben wir alles gemacht, aber jetzt ist es natürlich viel, viel einfacher. Das ist toll. Und dann glaube ich, dass man sich hier lange aufhalten möchte. Das wird kommen und das freut mich so. Dass man nicht reingeht, Medien holt und wieder rausgeht, sondern dass man einfach bleibt.
Wichtig für solche dritten Orte ist auch, dass hier keiner was kaufen muss. Es gibt auch keine Leihgebühren für die rund 23.000 Bücher, Spiele, Zeitschriften und E-Books oder die Online-Angebote, die noch obendrauf kommen. Alles ist umsonst. Und die Ausleihe jetzt auch voll elektronisch.
Manchmal muss man halt auch gucken, je nachdem, wo halt das Tag ist, genau. Okay. Aber dann können Sie jetzt hier auf Beenden gehen. Und viel Spaß damit.
Danke.
Gerne.
Albina Eisfeld hat für ihren Sohn Maxi gerade einen ganzen Stapel Kinderbücher über das neue System gezogen.
Das ist super modern, digitalisiert, ist natürlich klasse. Also spart Zeit auf jeden Fall, statt sich immer wieder anzustellen.
Für Kinder gibt es übrigens eine große Spielecke mit Sitzsäcken und Hörbüchern. Für Schülerinnen wie Charlotte und Finja, die hier lernen wollen, einen Ruheraum.
Wir schreiben dieses Jahr Abitur, deswegen ist auch die Lernwelt da hinten sehr praktisch.
Und das werden wir auch so nutzen, denke ich.
Und schließlich bietet dieser Ort einen sogenannten Makerspace, einen Raum, in dem jeder, der will, Kurse anbieten oder kreativ sein kann. Dieser neue Treffpunkt für die Stadtgesellschaft hat allerdings auch einiges gekostet. Rund 2 Millionen Euro. Auch wenn die Hälfte vom Land Hessen finanziert wird, hat Bürgermeister Lars Keitel viele Diskussionen ausgehalten.
Wir reden Land auf Land ab über Bildungsthemen. Und das ist hier ein Ort, wo wir das Thema Bildung eben wirklich in Fokus stellen. Und man muss den Mut haben, dann am Ende die Dinge auch so durchzusetzen, um dann solche Orte zu schaffen, von denen viele, viele Menschen profitieren werden.
Dass dieser neue dritte Ort jetzt auch gut angenommen wird, davon ist der Friedrichsdorfer Günther Holle überzeugt.
Ich liebe Bibliotheken. Ich gehe auch im Ausland in jede schöne Bibliothek rein. Und ich freue mich, dass unsere Stadt jetzt auch dabei ist. Zwar nicht ganz so groß, aber sehr gemütlich, sehr ansprechendes Mobiliar. Die Größe auch, die Weite. Mit den großen Fenstern, man kann an den Fenstern sitzen und lesen. Also ich freue mich richtig.
Die neue Stadtbücherei in Friedrichsdorf als dritter Ort. Das Romantikmuseum und der Portikus in Frankfurt, das sind Kulturbauten, für die der Frankfurter Architekt Christoph Meckler bekannt ist. Aber auch Hochhäuser wie den Opernturm und den Tower 185 hat er hier gebaut. Seit 20 Jahren widmet sich der 73-jährige Meckler auch dem Frankfurter Flughafen, wo nach seinem Entwurf das neue Terminal 3 entsteht. Meckler nennt diesen Entwurf Growing Beetle, also wachsender Käfer. Was es damit auf sich hat, das habe ich den Architekten bei einem Rundgang über die Baustelle gefragt.
Der Crowing Beetle gibt Fraport und dem neuen Terminal 3 die Möglichkeit zu wachsen, wie der Name schon sagt. Nämlich nach Ost und nach West kann man das Gebäude komplett erweitern, ohne dass man damit große Umbauten im Inneren der verschiedenen Gebäudeteile hat.
Die erste Entwurfsskizze, die Sie gemacht haben, die sieht tatsächlich aus wie so ein halbes Käferchen, weil das Gebäude mit den drei Armen dran, also mit den Flugsteigen, wie Beine von einem Käfer aussieht. Wie lang ist das her, als Sie angefangen haben mit diesem Entwurf?
Also diese Skizze ist von 2005 und es ist eine der ersten Entwurfsskizzen. Dieser internationale Wettbewerb hatte ja zwei Teile. Den ersten, wenn Sie so wollen, städtebaulichen Wettbewerb und dann den Hochbauwettbewerb. Und beim ersten sind wir weitergekommen mit dem städtebaulichen Wettbewerb. Gewonnen hat ihn das Büro Forster aus London. Und auf der Grundlage mussten dann alle weiteren Büros den Hochbauwettbewerb machen, wir auch. Und den haben wir dann eben für uns entscheiden können. Da sind wir natürlich sehr glücklich, ein internationaler Wettbewerb mit großen Büros. Wir haben uns sehr klar an die Vorgaben gehalten und sehr klar uns überlegt, wie funktioniert dieses Teil, damit es eine Zukunft hat. Und daher der Name Crowing Beetle, Möglichkeit der großen Flexibilität, der Erweiterungsfähigkeit ist bei dem Bauteil einfach von großer Bedeutung.
Sie haben schon beim Sicherheitsbereich erweitert gegenüber dem ursprünglichen Entwurf. Ein vierter Flugsteig ist möglich. Der eigentlich dringend nötige S-Bahn-Anschluss ist zumindest räumlich vorgesehen und kann von der Bahn gebaut werden. Wenn wir mal die Ästhetik anschauen, dieses Terminal 3, wo wir jetzt stehen, das unterscheidet sich sehr von Flughafengebäuden, die wir kennen, auch vom Terminal 1 und 2, mit ganz warmen Farben, ein Naturstein, der das ganze Gebäude trägt. Wie sind Sie zu dieser Ästhetik gekommen, die ja gar nicht so technisch und kalt ist, wie wir Flughäfen eigentlich sonst erleben?
Ja, ich habe nie verstanden, warum ich eigentlich von einem feststehenden Bauwerk, was erdgebunden ist, in ein technisches Teil eines Flugzeuges steige, was selbstverständlich Hightech ist, und dabei das Gebäude auch als Hightech-Teil entwerfe. Das ist mir nie klar gewesen. Passagiere wollen sich wohlfühlen an einem Flughafen. Sie sitzen manchmal stundenlang und müssen auf ihre Flugzeuge warten. Und das möchte ich gerne in einer angenehmen Atmosphäre haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier warme Steintöne hereinzubringen, die dann kombiniert werden hier mit in der Eingangshalle mit schwarzem Stahl, was eine sehr schöne Kombination ist. Wohlfühlsituation, das ist das Thema. Ja. In der Architektur stellen sich einfach verschiedene Aufgaben, die kann man lösen als großer Künstler, indem man irgendwelche freien Formen wählt, die angeblich was mit Flughafen zu tun haben. Oder man kann es sehr rational angehen und sich selbst überlegen, ich bin viel in meinem Leben geflogen, fliege immer noch sehr viel durch die Gegend und es gibt Flughäfen, die mich geradezu abstoßen in ihrer Kälte. Und das ist etwas, was wir hier vermeiden wollten.
Trotz aller Rationalität dann auch in der Planung in der Markthalle erlauben Sie sich zusammen mit Kollegen und anderen Büros, die hier auch mitgearbeitet haben, etwas sehr Verspieltes, nämlich eine ganz aufregende Deckenkonstruktion mit Aluminiumstangen, die vor einem dunkelblauen Hintergrund so eine Art Zeltdach über den Leuten aufmachen. Was hat es damit auf sich?
Sie überschätzen vielleicht ein bisschen die Funktion des Architekten. Es gibt hier auch einen Bauherrn und der Bauherrn hat sich entschieden, für den Marktplatz etwas Besonderes zu entwickeln. Und so ist es zu dieser Decke gekommen. Die war eigentlich im ursprünglichen Entwurf so nicht vorgesehen. Ich finde sie sehr schön. Sie hat eine hohe Ästhetik. Wir haben den Raum dazu gestaltet, so dass diese Ästhetik wirklich zum Vorschein kommt, mit dunkelblauen Wänden, die glitzernde Decke besonders hervorheben. Also wir stellen uns auch nicht dagegen, sondern sagen auch, das ist vom Bauherrn so gewollt und jetzt gehen wir her und setzen das um.
Seit dem BER, also dem Berliner Flughafen und den ewigen Bauverzögerungen, scheint ja das Thema Flughafenbau gerade in Deutschland eine heikle Sache zu sein. Hatten Sie Angst vor der Aufgabe und wie ist Ihnen jetzt zumute, so offenbar doch kurz vor dem Abschluss, denn in diesem Jahr soll es ja fertig werden?
Nein, ich habe großes Vertrauen in die Professionalität der verschiedenen Akteure. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich bin sehr sicher, dass wir den Zeitrahmen einhalten. Ende des Jahres gehen die letzten Bauteile in einen Probebetrieb. Ja, wir haben heute schon zwei Flugsteige, die von der Bauaufsicht abgenommen wurden und die nicht mehr betretbar sind, ja, weil sie eben jetzt für die Eröffnung im Jahr 2026 stillstehen. Da darf nichts passieren. Die anderen Teile werden wir genauso wie diese beiden Flugsteige auch in der Zeit, in der Abstimmung mit der Bauaufsicht, mit der Feuerwehr abnehmen lassen. Und ich bin ganz sicher, dass das auch genauso gut funktionieren wird wie bei den ersten beiden Flugsteigen. Diese Sicherheit nehme ich einfach daher, weil wir von Anfang an die Behörden mit einbezogen haben in das, was hier geschieht.
Ich würde Sie ganz zum Schluss fragen. Sie haben eben gesagt, dass Sie von den bisher 40 Jahren Ihres Berufslebens die Hälfte mit diesem Flughafen unter anderem verbracht haben. Welche Rolle spielt das auch im Werk des Architekten Christoph Meckler?
Ja, das spielt natürlich eine große Rolle, weil es sehr viel Zeit eingenommen hat. Aber ich liebe es auch, Anbauten an Einfamilienhäuser zu machen, weil ich da genauso im Detail arbeiten kann oder vielleicht sogar noch mehr im Detail arbeiten kann, als ich das hier getan habe. Von daher ist eine große Aufgabe gewesen. Es hat viel Manpower gebraucht für dieses Gebäude. Aber wir haben auch viele andere Sachen parallel dazu gemacht und machen auch weiterhin viele Sachen parallel dazu. Also alles gut.
Christoph Meckler, der Architekt des neuen Terminals 3 am Frankfurter Flughafen. Wenn das Gebäude wie geplant im ersten Halbjahr 2026 in Betrieb geht, wird es wohl auch den einen oder anderen Architekturpreis bekommen. Das war's zum Thema ausgezeichnete Architektur in HR Infokultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.